Hallo und herzlich willkommen. Und Frage an meinen Gast Tom Lever. Haben Sie heute schon einen Song geschrieben?
Nee, einen Song geschrieben habe ich heute noch nicht, weil gerade an diesem speziellen Tag ich da andere Sorgen und andere Gedanken im Kopf hatte. Ich bin heute erst nach München angereist. Ich habe gestern ein Wohnzimmerkonzert bei Freunden in der Nähe von Stuttgart gespielt und natürlich die Ereignisse hier mitgekriegt und mich schon gefragt, wie München sich denn dann jetzt anfühlt an diesem Tag vor der Sicherheitskonferenz nach dem Anschlag. Und ja, für einen Song war da nicht so richtig Luft.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Tom Lever, Liedermacher.
Ja, hallo Tom Lever, freue mich sehr, dass Sie da sind an diesem, Sie haben es ja gerade schon gesagt, schweren Tag für uns alle. Gedanken sind bei den Opfern. Was ist denn das überhaupt für Zeiten gerade für einen Liedermacher wie für Sie? Es sind ja auch tatsächlich insgesamt sehr turbulente und zum Teil auch schockierende Zeiten.
Ja, es fühlt sich halt wirklich nach einem sehr dunklen Zeitalter an, was da gerade anbricht. Und ich fühle mich auch ein bisschen persönlich dadurch beleidigt, 63 Jahre auf diesem Planeten gelebt zu haben und dann diese Dinge jetzt zu erleben, die mit denen ich in der Form nicht nochmal gerechnet hätte. Ich finde das sehr anstrengend.
Wobei beleidigt, Sie können ja nichts dafür.
Nein.
Aber es ist einfach, es fühlt sich blöd an.
Ja, es fühlt sich einfach richtig blöd an, ausgerechnet die... Naja, ich möchte jetzt nicht von den letzten Jahren meines Lebens sprechen, aber vielleicht von dem letzten Abschnitt, den unter solchen Vorzeichen in so einem Paradigmenwechsel jetzt halt auf die nächsten Jahre zu schauen.
Also politisch bewegte Zeiten jeweils mit Trump zum Zweiten, mit einem Rechtsruck, mit Kriegen und Krisen. Wie spiegelt sich das denn direkt oder indirekt in Ihrer Musik, in Ihren Texten?
Ich war jetzt nie jemand, der explizit politische Sachen geschrieben hat, aber politische Zustände und Umstände und meine politische Haltung findet sich dann mindestens zwischen den Zeilen und in der Themenwahl halt immer. Aber ist mir auch ein Anliegen, diese Dinge zum Ausdruck zu bringen. Also im Prinzip war mein Ansatz, der mich überhaupt zum Songschreiben und zur Musik gebracht hat, der, dass ich erkannt habe, wie viel Trost in Kunst liegen kann, wie viel Trost und Stärkung in Kunst liegen kann. Und noch mehr als mich interessiert hat, die technischen Fähigkeiten zu erlangen, also wirklich Songs schreiben zu können und die Musik zu erlernen, war mir dieser Punkt wichtig. Das wollte ich auch, als ich erkannt habe, so, dass ich das selber durch die Musik erfahre, durch Musik, die ich gehört habe, als ich klein war, in jungen Jahren war und gesehen habe, so, es gibt dieses Phänomen, dass da tatsächlich eine völlig fremde Person in den Arm nehmen kann und einen Trost geben kann und einem helfen kann, die man vielleicht nie in seinem ganzen Leben sieht, durch einen Song, durch ein Kunstwerk. Da war plötzlich mein Berufsbild klar. Das wollte ich auch.
Wie würden Sie denn Ihre Kunst jemandem beschreiben, der noch nie von Tom Lever gehört hat? Also beispielsweise im Zündfunk jetzt, hier auf Bayern 2 haben wir schon oft Tom Lever und auch ihre Band Flower Pornos gespielt, aber manche hören jetzt gerade in dieser Sekunde zum ersten Mal von diesem Mann, der mir hier gegenüber sitzt.
Naja, so eine Frage, die lässt mich natürlich erstmal seufzen und denken, wie soll das gehen? Und dann ist natürlich der nächste logische Schluss, wenn ich eine Gitarre zur Hand habe, zu sagen, pass auf, ich spiele mir eins vor, auf das ich jetzt gerade ganz besonders stolz bin und wo ich auch das Gefühl habe, dass meine Skills sich da irgendwie sehr gut zum Ausdruck bringen. Also eigentlich durch eine direkte Erfahrung. Und ansonsten würde ich halt ja mehr oder weniger hilflos davon erzählen, wie eigentlich mein ganzes Leben, meine Erfahrungswelten, meine Haltung zu Dingen sich immer in Kunst geäußert haben, immer über irgendwelche kreativen Wege zu irgendwas wurden. Und dann würde ich vielleicht ein bisschen aus meinem Leben erzählen.
Und das tun Sie ja in dieser Stunde. Wir werden auch gleich in knapp 2 Minuten werden wir ein Tom Lever Stück hören. Für alle, die ihn noch nicht kennen und für alle, die ihn lieben. Liedermacher, sagt man über Sie. Klingt ja ein bisschen altmodisch. Heute sagt man ja eigentlich eher Singer-Songwriter. Aber Sie mögen den Begriff Liedermacher?
Oder ich stehe mehr oder weniger neutral gegenüber. Liedermacher ist halt ein Begriff, der so in seiner Historizität so ein bisschen in den 70er Jahren liegt, in den späten 70er Jahren, wo es hier in Deutschland halt eine Musik gab, die unter diesem Titel vermarktet wurde, wo dann Ulrich Roski oder auch Degenhardt, politische Liedermacher, und wo es dann einen Trend gab eine Zeit lang, wo Menschen als Liedermacher bezeichnet wurden. Meine musikalische Sozialisation liegt allerdings schon eher bei angloamerikanischen Songschreibern oder später dann auch brasilianischen oder auch anderen deutschen, weniger in dieser Liedermacher-Szene von damals, die ich beobachtet und miterlebt habe und die mir bestimmt auch ein Gefühl für die deutsche Sprache oder für die Möglichkeiten, auf Deutsch zu schreiben, gegeben hat. Aber das war nicht so eine primäre Inspirationsquelle, würde ich sagen.
Also ich darf mal für alle verraten, denen Sie kein Name sind, der Rolling Stone, das ganz bekannte Musikmagazin, das ja auch auf Deutsch erscheint, hat vor 2 Jahren das Album des Jahres gekrönt. Und das waren Sie?
Das hat mich selber verblüfft. Ist natürlich eine, da sitzt die ganze Redaktion, und da sind ja mittlerweile 20, 30 Redakteure, und die schreiben ihre Lieblingsalben des Jahres auf und dann wird durchgerechnet. Da gibt's auch keine Möglichkeit, da irgendwie manipulativ drauf einzuwirken oder Plattenfirmen, die da Gelder für geben. Es war wirklich eine ganz große Ehre und ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, zumal das Album auch in der Reihe meiner veröffentlichten Alben nochmal eins war, was mir selber sehr wichtig war und bei dem ich auch eigentlich nicht vermutet hatte, dass das so aufgenommen wurde, wie es aufgenommen wurde.
Zum allerersten Mal in der Geschichte des Rolling Stone ein deutschsprachiges Album. Also das will wirklich was heißen. Mhm. Ich würde sagen, wir hören jetzt mal Musik von Ihnen aus Ihrem jüngsten Album. Wir hören uns das Stück Love Dinner an und es gibt bestimmt noch einleitende Worte.
Ist eines der kürzesten Lieder auf der Platte. Es gibt auf der Platte Songs, die sind bis zu 15, 16 Minuten lang und erzählen in epischer Breite lange, lange Geschichten. Love Dinner ist eigentlich ein Song für einen Freund von mir, der auch im Wendland wohnt, den ich da kennengelernt habe, der eine Firma hat, die Algeneis produziert und sich sehr mit Ernährung und mit den ganzen gesellschaftlichen Problemen, die verhindern, dass wir uns alle wirklich so ernähren, wie wir das sollten, sehr affin ist und sich da sehr mit beschäftigt. Ein ganz, ganz lieber Mensch, ein Norweger, der Epi. Und eigentlich ist der Song so ein bisschen für ihn.
So, wir essen jetzt ein Algeneis und dann sprechen wir uns gleich wieder.
Sehr gerne, yummy. Ich weiß, wie das ist, wenn man alt ist und so müde wird, wie weit die Wege dann werden, ganz einfache Wege. Du hörst und willst helfen, doch hast die Kraft einfach nicht, es auch nur zu sagen, und so bleibt vieles bei sich. Frisch verliebt, wie Farm to Fork am selben Tag. Du hörst das Lied und erinnerst dich, dein Körper weiß, er war hier schon mal. Ich hab das für euch gemacht, die Kinder haben mir geholfen. Nicht weil wir gesagt hätten, macht das jetzt, sondern weil sie es für euch wirklich wollten. Love Dinner.
Ein Song von unserem heutigen Gast, von dem Musiker und Lebenskünstler, würde ich sagen, Tom Lever. Er hat uns gerade erzählt, inspiriert durch einen seiner Nachbarn im Wendland, wo er inzwischen lebt. Eskil Pool heißt der Mann, habe ich jetzt erfahren. Epil, ein Norweger, der Algeneis produziert. Was ist das für ein Typ?
Super Typ. Ich habe den kennengelernt, weil er auch eine kleine Tochter hat, die in dieselbe Kita gegangen ist. Also fange ich mal so rum an. Trotz meines ja relativ hohen Alters bin ich nochmal Vater von zwei kleinen Kindern. Ich habe einen jetzt gerade 4-jährigen Sohn und eine 7-jährige Tochter. Und ja, meine Tochter ist in dieselbe Kita gegangen, wo auch Eppis Tochter hingegangen ist. Und da haben wir uns kennengelernt, an ihrem Parkplatz von der Kita, und sofort gemerkt, dass da irgendwas Klick gemacht hat. Und wenn ich schon von Kindern rede, ich habe 6 Kinder, das geht von meiner ältesten Tochter Mathilda, die ist 27, bis runter zum Yoshi, der 4 ist. Und Eppi hat eben tatsächlich auch 6 Kinder, was mir selten begegnet ist, und hat es aber geschafft, Königsdisziplin mit derselben Frau diese 6 Kinder zu kriegen. Und da habe ich wirklich einen Mordsrespekt vor. Und die sind auch ein ganz tolles Paar und ja, einfach ganz, ganz liebe, wunderbare Menschen.
Insofern ist das eingeflossen in dieses neue Album von Ihnen. Primzahlen im Bardot heißt das. Albumnummer wie viel? Weiß man es denn überhaupt?
Ich sage immer 30, aber wahrscheinlich sind es mittlerweile 35, weil ich das schon seit einiger Zeit sage. Aber irgendwas so um den Dreh.
Und sogar ein Doppelalbum.
Ja.
Was bleibt denn über all die Jahre gleich, wenn Sie ein neues Album rausbringen?
Die Ausgangssituation.
Und die ist wie?
Da ist ein Typ in seinem Leben, durch den die Dinge durchgehen und der da Kunst draus destilliert. Nach wie vor entstehen die Songs meistens auf ähnliche Art und Weise. Also indem ich irgendein Instrument, meistens eine Gitarre oder ein Klavier zur Hand habe und da so ein bisschen mich ausprobiere, experimentiere, und dann fällt mir irgendwas ein, was ich noch nicht so häufig gemacht habe und was mich fasziniert und ich schön finde. Und gleichzeitig neben dieser musikalischen Ebene ist halt die Textebene. Die Texte kommen direkt aus den Gedanken, aus Gefühlen, aus Betrachtungen, aus Analysen. Und wie wir das ja alle kennen, das Gehirn hört ja nicht auf zu arbeiten.
Zum Glück.
Da ist ja die, genau, zum Glück. Ist manchmal schön, das so ein bisschen runter zu regulieren und nicht nur in Stress und in Hektik zu denken. Aber auf jeden Fall hört das Gehirn nicht auf. Und dieser Strom an Erfahrungen und Ereignissen hört eben auch nicht auf. Und ist bei mir immer mit dem Arbeitsprozess verbunden, daraus die Dinge zu destillieren und Geschichten zu erzählen, die in den aller seltensten Fällen 1:1 autobiografisch sind, aber zumindest autobiografische Ursprünge haben. Also Dinge, die mich in meinem Leben berühren, mit denen ich konfrontiert bin, auf die ich treffe, in Geschichten zu verarbeiten, in denen dann möglicherweise ganz andere Protagonisten sich an denselben Themen abarbeiten.
Und das Ganze in Längen zwischen 2 Minuten, wie eben gehört, oder 2:34 und 15 Minuten. Was passiert in so einem 15-Minuten-Song?
Eigentlich dasselbe wie in einem lang. Kurzen oder wie in 10 kurzen hintereinander, die aber sowas sind wie eine Serie, weil es, ja, so ein langer Song gibt natürlich die Möglichkeit des Meanderns. Das ist dann wie so ein Spaziergang. Ne? Man kann den schnellsten Weg gehen zur Bushaltestelle. Man kann aber auch quer durch den Park gehen und man kann auch unterwegs noch jemand besuchen. Und
das dauert dann.
Man kann sich auf die Bank setzen und ein Buch lesen und dann kommt vielleicht das, was in dem Buch vorkommt, auch noch in dem Zwischenteil des Songs vor. Also das ist ja, es steigt dann so ein bisschen in so Mikrowelten ein, in Mikrobewegungen. Aber im Prinzip kann natürlich auch eine ganz simple, lineare Geschichte über eine sehr große Länge erzählt werden, je nachdem, wie viele Details man sich da erlaubt. Also es muss gar nicht mal unbedingt epischer sein. Es ist halt einfach nur, ja, ein anderer Style auf eine Art, der mich zu der Zeit, also gerade bei den letzten beiden Alben, sehr interessiert hat.
Ein Song heißt Malmö 1948. Mhm. Ich finde Malmö eine sehr interessante Stadt, deswegen, was hat es mit diesem Song auf sich?
Oh, ja, da ist ja wirklich ein Song, über den kann ich lange erzählen, weil ein ganz entscheidender Punkt an Malmö ist, dass da eine Person auftaucht, die Hunter heißt. Hunter genannt wird. Auf dem Album davor gab es einen Song, in dem auch der heißt Hunter, und da kam auch Hunter vor, aber Hunter war in dem Song eine unsichtbare weiße Wölfin, die zu einer Protagonistin gehört und immer wieder in dem Song dann auftaucht als unsichtbare weiße Wölfin. Als ich mit dem Album fertig war und anfing, das nächste Album zu schreiben, war eine mögliche Option, jeden Song auf dem neuen Album von irgendeiner Inkarnation dieser weißen Wölfin handeln zu lassen. Und der einzige Song, in dem das wirklich passiert ist, ist eben Malmö 1948. In Malmö 1948 taucht Hunter wieder auf, aber als Fußballspieler. Als Fußballspieler im Jahr 1948, der in Malmö lebt.
Und für Malmö FF spielt?
Wahrscheinlich für Malmö FF spielt. Zumindest wurde das Elida-Stadion zu der Zeit ja schon erbaut und das kommt auch im Song irgendwann vor. Also da hat auch so ein bisschen Recherche eine Rolle gespielt.
Ich trinke auch mal kurz. Gut.
Und dieser Hunter, also der heißt Lars Jägerer. Und Jägerer ist das schwedische Wort für Jäger. Mhm. Und deswegen wurde der von seinen Kumpels, von seinen Mitspielern in der Mannschaft, hat er den Spitznamen Hunter gekriegt. Er nennt sich selber also quasi Hunter, weil es sein Spitzname ist. Er hat aber eine eigenartige Form von Neurodivergenz. Dieser Lars Jägerer ist in der Lage, Musik aus der Zukunft zu hören. Und der hört Stücke, die erst Jahre, Jahre, Jahre später erschienen sind. Der hört zum Beispiel ein Dylan-Stück, der hört Love Minus Zero von Bob Dylan und fragt sich auch an einer Stelle im Song, wovon singt der da? Weil es mit seiner Lebensrealität eigentlich überhaupt nicht zusammengeht, dass ein Song so einen Text hat. Und einen weiteren Song, den er eben auch hört in seinem Kopf über irgendwelche Antennen, ist mein Song Hunter. Und damit fängt der Song Malmö 1948 an, mit seiner Äußerung zu diesem Song, wo er sagt, ich, eine unsichtbare weiße Wölfin, wer denkt sich so einen Scheiß aus?
Wir merken, wir tauchen ein in einen unglaublichen Kosmos, in den von Tom Lieber, für alle, die jetzt mit Neurodivergenz noch nicht so vertraut sind, aber man kann in ihren Liedern sogar, wenn man will, in die Zukunft schauen oder sogar hören. In diesem Fall, was dieses Album angeht, haben sie auch Unterstützung gesucht und gefunden von einer hochgelobten Jazz-Saxophonistin. Mhm. Wollen Sie mal von der erzählen und was die für eine Rolle spielt?
Ja, ist die Luise Volkmann, die ich wirklich für eine der ganz großen deutschen Instrumentalistinnen halte. Eine unglaubliche Musikerin mit einem Wahnsinnsgestaltungswillen ist. Ich bin auf die gekommen, lustigerweise, als ich spiele ja morgen Abend in der Pasinger Fabrik mit einer
in München.
Kontrabassistin zusammen, genau in München, mit einer Kontrabassistin, mit der Athena Kundu. Und die habe ich zuerst kennengelernt und habe die beim Improabend in Duisburg habe ich die getroffen und war sehr beeindruckt von ihren Spielweisen. Und da war zu der Zeit gerade dabei, eine kleine kammermusikalische Band zusammenzustellen für einen Auftritt in der Elbphilharmonie und habe sie da auch angesprochen, aber irgendwie hat das zu der Zeit nicht geklappt. Aber während der Recherche, als ich mir dann angeguckt habe, was macht die überhaupt, die Athena, habe ich eben auch gesehen, die spielt mit einer Saxophonistin zusammen, die Luise Volkmann heißt, und habe deren Musik dadurch kennengelernt und hatte da so totale Wow-Erlebnisse. Ich dachte so, es ist unglaublich. Also im Jazz hat mich immer vor allen Dingen der spirituelle Jazz der späten 60er und frühen 70er interessiert. John Coltrane und so.
Charlie Mingus.
So Leute, Mingus und so auch, ja. Sowas hat mich da immer am meisten interessiert. Und jetzt sind natürlich diese neuen jungen Jazzer, von denen es ja ganz viele Hochbegabte in Deutschland gibt, die sind alle so, wenn man denen sagt, spiel mal sowas, dann spielen die das auch irgendwie. Bei Luise ist es so, die ist da zu Hause. Aus irgendeinem Grund der Welt ist die genau in dieser Musik zu Hause und spielt das eben nicht als Adaption, sondern
intuitiv.
Ja.
Sie kann
und,
es.
Und das hat mich eben enorm beeindruckt. Ja, und dann habe ich mich ihr eigentlich so quasi als Fanboy genähert. Ich hatte so eine E-Mail-Adresse und habe ihr geschrieben, so, ich wäre total begeistert von ihrem Kram, würde echt niederknien vor ihrem Gestaltungswillen und ob sie sich das denn vorstellen könnte, mit mir an Songs zu arbeiten, zu schreiben und habe ihr dann Sachen geschickt. Sie kannte das vorher auch gar nicht, war dann aber Gott sei Dank genauso begeistert davon und angetan und hat gesehen so, oder hat zumindest die Eigenheiten, das Besondere daran erkannt. Also Luise ist in der Position, nicht mit jedem spielen zu müssen, also sich wirklich ihre Projekte auszusuchen. Und allein schon die Tatsache, dass sie sich dafür mich entschieden hat, das zu machen, war für mich schon so ein kleiner Adelsschlag aus ihrer Richtung. Und tatsächlich war die Zusammenarbeit dann auch richtig toll.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Tom Liver, fasziniert von Primzahlen und Leuchttürmen.
Ja, denn die Primzahlen tauchen im Titel seines neuesten Albums auf. Primzahlen aus dem Bordeaux. Und was hat's mit den Leuchttürmen auf sich?
Oh, der Name Leuchtturmband ist eine Reminiszenz an David Crosby, den ich gerade in den letzten Jahren vor seinem Tod noch mal sehr, sehr schätzen gelernt habe, weil er mehrere ganz wundervolle Platten auch gemeinsam mit jüngeren MusikerInnen aufgenommen hat. Und eine davon heißt eben Lighthouse. Und die Band, die daraus resultiert, hieß dann eben auch Lighthouse Band. Und ich fand den Namen jetzt gar nicht so spektakulär und toll, aber irgendwie hatte ich so was Ähnliches vor. Es sollte eigentlich auch eine Band ohne Schlagzeuger sein, aber der Schlagzeuger war dann einfach zu lieb.
Der musste bleiben. Dabei. Und war vielleicht auch irgendwie eine Reinkarnation von irgendeinem weißen Tiger oder...
Weiß ich nicht.
Mögliches
da
vieles.
Müsste ich mal reinfühlen und recherchieren, ob das vielleicht sowas war. Nee, auf jeden Fall haben wir den Namen Leuchtturmband dann erstmal eigentlich nur so intern geführt, aber dann blieb der. Und ich liebe Leuchttürme. Ich finde Leuchttürme halt erst auch ein schönes Symbol, ne, für so ein Licht in der Dunkelheit, was Sicherheit suggeriert und gibt. Und habe die Leuchttürme immer geliebt. Wir waren im Urlaub immer eher Team Skandinavien als Team heißer Süden. Und in meinem Kopf sind das so Leuchttürme an der dänischen Küste irgendwo. Oder auf Bornholm zum Beispiel.
Team Leuchtturm ist bei mir heute zu Gast in Form von Tom Liver. Geboren am 25. Oktober 1961. Ich habe mal nachgeschaut. Ebenfalls an einem 25.10. wurden Picasso geboren, Beate Uhse.
Das wusste ich nicht.
Und Stefan Remmler von Trio.
Oh, das wusste ich auch nicht.
Und Chris Norman von Smokey. Living Next Door to Alice.
Auch nicht verkehrt.
Ja, also da ist ganz schön viel drin an diesem Geburtstag.
Ja.
Womit haben Ihre ersten Kindheitserinnerungen zu tun? In Duisburg.
Naja, ich bin in, wie man so sagt, relativ gut bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen. Mein Vater war Sozialdemokrat und Jugendamtsdirektor, was dann in späteren Jahren so ein bisschen eher für ihn schwierig war, wenn ich dann in den einschlägigen, verruchten Jugendzentren der Stadt abgehangen habe als sein Sohn. Aber meine ersten Erinnerungen, was sind meine ersten Erinnerungen? Mir fallen jetzt gerade so Sachen ein wie, obwohl, es muss Sachen geben, die weiter zurückgehen, aber so in der Grundschule sein und nach Hause kommen aus der Schule und unten klingeln und oben macht meine Mutter auf. Und ich pfeife im Treppenhaus und sie pfeift als Erkennungszeichen, dass ich das bin. Da bin ich jetzt gerade, bei Gerüchen, beim Geruch von dem Treppenhaus, in dem Haus, wo wir eigentlich meine ganze Kindheit über gewohnt haben, wo ich mit fast 18 dann irgendwann ausgezogen bin. Meine Mutter ist gestorben, als ich 17 war, sodass sich daraufhin dann auch die Wohnung aufgelöst hat, mein Vater woanders hin ist und ich woanders bin. Das war so ein Einschnitt. Aber eigentlich habe ich mein erstes Jahr nicht, aber danach haben wir die ganze Zeit in derselben Wohnung gewohnt und da sind viele meiner Erinnerungen im bürgerlichen Stadtteil von Duisburg. Man denkt bei Duisburg ja immer schnell so an diese Schimanski-Welten, an Industrie und raus, Klima, aber das war einfach eine ganz... Ich habe Industrie und Hafen halt tatsächlich erst gesehen, da war ich so 7, 8. Beziehungsweise, nee, stimmt auch nicht, ein bisschen eher. Es gab ja diese Geschichte, wo der Weiße Wal sich in den Rhein verirrt hat, der Moby Dick genannt wurde. Und da weiß ich tatsächlich auch noch, wie ich mit vielen anderen Menschen zusammen am Rhein so an so einem Gitter gestanden habe, Hand von meinem Vater gehalten habe und wir Ausschau gehalten haben, ob wir diesen Weißen Wal da tatsächlich irgendwo sehen. Niemand, den ich kenne, hat den wirklich gesehen. Aber der war eben definitiv da und einer der großen Mythen meiner Kindheit. So.
In Duisburg bin ich mal Trambahn gefahren und war so ein ganz altes Rentnerpärchen. Und dann hat dann der Mann seiner Frau die Hand zu der Haltestange geführt und hat sie gefragt, Erwin, was machst du denn da? Hat er gesagt, dass du nicht hinfällst.
Oh, wie süß.
Fand ich süß.
Ja.
Duisburg.
Die sind schon süß, die Duisburger.
Er hat schon so eine Mentalität,
ja.
Oder?
Gerade jetzt, wo ich da weg bin, merke ich das auch. Ich meine, ich hatte immer also in der Zeit, in den langen Jahren, die ich in Duisburg war, natürlich auch einfach, wie viele Leute zu ihrer Heimat haben, so ein gespaltenes Verhältnis. Andererseits, ja, ist auf jeden Fall so, dass der Himmel im Herbst über Duisburg ist so wie nirgendwo sonst. Und bestimmte Sachen sind da einfach die, die mir immer nahe gehen werden. Und es ist immer ein schönes Zurückkommen dahin. Und auch gerade, wenn ich die Leute so reden höre. So dieser schnodderige Ton, der auch, ja, auch vor ziemlichen Härten im Humor nicht zurückweicht. Finde ich sehr sympathisch.
Helge Schneider kommt aus dem Nachbarort, aus Mülheim
Schneider
an der Ruhr.
Aus Mülheim. Mhm. Ne?
Kann mit der Tram an ihn fahren.
Natürlich, man muss ja auch sagen, dass die heute so viel gepriesene Diversität im Ruhrgebiet natürlich schon mal ganz anders stattgefunden hat. Wir waren damals schon einfach ein Schmelztiegel verschiedener Nationalitäten und Menschen, die überall herkamen. Eigentlich ist das Ruhrgebiet ja so entstanden. Mhm. Ne? Und man da also schon ganz anders, also mit seiner Weltoffenheit würde ich das nicht nennen, weil es halt gleichzeitig auf eine Art auch sehr provinziell und eben so dieses Schnollerige ist und so. Aber trotzdem konnte man da mehr von der Welt sehen als teilweise an anderen vergleichbaren Orten.
Wie ist die Musik in Ihr Leben getreten?
Die Musik ist tatsächlich das Radio in mein Leben getreten. Und ich habe das Radio auch bis heute nicht verlernt zu lieben. Ich mache ja selber auch Radio. Ich habe ja beim NDR eine Sendung, die 2x im Monat ausgestrahlt wird. Und das war wirklich das Radio, was bei uns in der Küche lief. Also wir sind jetzt irgendwie 5 Minuten später. Ich bin ins Treppenhaus hochgelaufen und sitze in der Küche und warte, bis mir das Essen hingestellt wird. Und da wir, keine Ahnung, 1968, 1969 haben, läuft dann vielleicht im Radio Have You Ever Seen the Rain von Queen's Clearwater Revival. Damit bin ich aufgewachsen, mit Musik, die im Radio lief. Meine Eltern haben selber keine Musik gemacht, aber gerade meine Mutter hat viel Musik gehört und auch viel gesungen. Und mein Vater, ja, Johnny Cash, der gerade lief, war eine Größe für meinen Vater. Er hat Country und Western gemocht, er hat ein bisschen Jazz gehört, nie so nerdig wie ich später. Also nie so richtig so Deep Shit, aber die haben schon Musik gehört. Und manchmal saßen sie auch andächtig im Wohnzimmer abends und haben eine Klassikplatte gehört mit im Schoß verschränkten Händen und keiner durfte einen Ton sagen. Fand ich so ein bisschen irritierend, aber auch sowas gab es. Also es gab Wege, Musik zu genießen, und das habe ich schon erlebt. Und vor allem lief ständig das Radio. Und das Radio war ja in späten 60ern und frühen 70ern auch so, da liefen ja tolle Sachen.
Ja, und war das dann auch schon ein Traum damals, tatsächlich selber so Musik zu machen, dass sie vielleicht sogar mal irgendwann im Radio läuft?
Ich habe früher mit Songs schreiben angefangen, als ich das lange dachte, weil ich habe mit meinen Kuscheltieren gespielt und mit meinen so Schlümpfen und so Figuren und so. Und die haben tatsächlich eigene Lieder gehabt.
Ach, die erfundene
haben,
Lieder von
die ihm. Haben erfundene Lieder gehabt, die auch jedes Mal wieder gleich waren und die da so waren. Mir war nicht klar, dass das Songschreiben ist. Aber als ich dann später mal drüber nachgedacht habe, fiel mir auf, dass ich das eigentlich sehr früh schon irgendwie auch gemacht habe. Da ging es mir nicht um meine Identität dabei. Das war dann halt diese
Schlumpfidentität.
Ja, Affen und Bären und so, die dann ihre Lieder gesungen haben. Ja, und dann kam eben später dieser Moment, von dem ich irgendwann sprach, wo ich gemerkt habe, so, was bedeutet das eigentlich? Welche Kraft hat Musik? Dass Musik halt echt ein Arm ist, der sich um die Schulter legt und sagt, ey, komm, ich sing dir jetzt mal was vor. Und das war aber später, das war mit 13, 14 vielleicht so. So, dass mir die soziale Bedeutung, diese wirkliche Größe der emotionalen Vermittlung so klar wurde. Und da wollte ich das dann sofort selbst auch.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Tom Lever, Liedermacher.
Und wir haben ihn eben gehört mit seiner alten Band, den Flower Pornos aus Duisburg. Tom Lever war auch verantwortlich für das Album des Jahres vom Rolling Stone Magazin vor 2 Jahren. Eine andere Zeit, so heißt dieses Album. Jetzt waren wir gerade in der Duisburger Zeit stehen geblieben. Schulzeit, Abi gemacht,
Schnitt? So gerade eben Abi gemacht. Ich bin tatsächlich ein halbes Jahr vor dem Abi von der Schule runter, weil ich so die Idee hatte, lieber was Konkretes machen zu wollen, und war aber auch nicht so toll. Und gab es einen Moment, dann war ich bei einem Sportfest der Schule und habe da irgendwie beschlossen, nee, ich mache das jetzt doch zu Ende. Und habe dann da mal so nachgefragt, und dann war da tatsächlich 2 Tage, bevor ich eine neuerliche Aufnahmeprüfung hätte machen müssen, habe ich die Entscheidung getroffen, ich ziehe jetzt durch, ich mache mein Abi doch fertig. Aber ich hatte zu der Zeit eigentlich auch kein Interesse an meinem Abi und an solchen Dingen, an so einer bürgerlichen Corporate-Karriere irgendwie. Also ich habe das Abi dann so gerade eben durchgezogen. Schnitt war, glaube ich, 3,4 irgendwie. Ne? Also.
Ja, was war der Plan? War denn schon die Musik schon so bedeutsam, dass das irgendwie eine Perspektive wäre, von Musik zu leben? Nein.
Ja, doch. Der Plan war das, aber natürlich.
Die Welt war noch nicht bereit.
Die Welt war noch nicht so, dass die mir gesagt hat, ey, kein Problem, schaffst du. Auf jeden Fall. Ja, ich wollte Musik machen. Ich wollte eigentlich auch nichts anderes. Und es gab auch so einen sehr interessanten Moment mit meinem Vater irgendwann. Mein Vater hat mir lange Jahre immer gesagt, so Thomas, ne, hieß ich Thomas, du fängst alles an und hörst wieder auf. Und ich dachte, ja, mit vielen Dingen ist das so. Aber dann fiel mir irgendwann auf, es gibt da was, da ist das nicht so. Das mache ich die ganze Zeit kontinuierlich. Und das war die Musik und das Schreiben. Und eigentlich habe ich da schon gewusst, das ist meins. Aber natürlich gibt es genug Stimmen, die einem sagen, das ist total unsicher und du weißt nicht, ob das funktioniert. Da kann man sich selber für noch so genial halten. Man gerät einfach in schwachen Momenten ins Zweifeln, ob es nicht vielleicht doch sinnvoll ist, sein Abi zu machen, um das dann wenigstens zu haben. Und im Zweifelsfall, ich habe mein Abi im Prinzip nicht gebraucht. Ich habe kurz auch ein bisschen studiert, hätte ich aber auch lassen können. Eigentlich habe ich mein Abi nicht gebraucht in diesem Leben.
Klar, ich meine, welche Bühne, welche kleinere und größere Bühne fragt schon, haben Sie eigentlich Abitur, wenn Sie heute hier spielen wollen?
Nee, habe ich nicht erlebt bisher.
Also wie hat das denn Formen angenommen mit dieser Band, mit diesen Flower Pornos? Denn es war tatsächlich so, dass es ja so in Independent-Kreisen relativ schnell Wellen geschlagen hat.
Ja, es gab vor den Flower Pornos auch Bands. Es gab eine Band, die da schon relativ nah dran war, die hieß Zebo, Z-E-B-O, und wir haben das E so wie bei ABBA im Schriftzug, ist ja das eine B, die zeigt nach links und das andere nach rechts, und bei Zebo haben wir das E so geschrieben, also wir hatten unser Logo. Und das war schon eine Zeit, wo ich und auch der andere Haupttragende in der Band angefangen haben, uns wenigstens Konzerte richtig zu organisieren und über so Sachen wie Musikzeitschriften, denen man mal was schickt, und über Labels und so nachzudenken. Also das wurde da langsam immer konkreter. Aber als wir dann Flower Pornos waren, passte das halt auch einfach in einen Zeitgeist zu der Zeit. Und ja, wir hatten wirklich das Glück, mit der ersten Veröffentlichung halt wirklich gefeiert zu werden. Also da so einen kleinen Schub zu haben, der dann sehr viele Türen aufgemacht hat, von denen einige dann auch recht bald wieder zugingen, aber wir waren halt auf diesem ersten Plateau und wir hatten deutschlandweite Kontakte dadurch. Unser erstes Label war ja schon eins in Hamburg, wo eigentlich zu der Zeit auch so, ja, sehr viel Szene war, mit der wir zu tun hatten. Und ja, dann ging das so einen Schritt nach dem anderen und hat sich so verfestigt.
Eigentlich bis heute gehalten mit Konzertorten, die Ihnen auch treu geblieben sind. Sie spielen zum Beispiel jetzt übermorgen in Weikersheim, ist also Richtung Taubertal von Würzburg aus, im Club W71, auch so ein legendärer Club. Da hat sich auch was gehalten.
Ey, da haben wir tatsächlich vor über 40 Jahren gespielt und es war legendär, mehrere Male. Kann ich mich daran erinnern. Und tatsächlich Norbert und Maggie, die es da organisieren, machen es tatsächlich immer noch. Und wir hatten über Jahrzehnte keinen Kontakt und irgendwie kam es dann halt wieder. Ich habe gesagt, ey komm, dann lass doch einfach auch mal wieder ein Konzert zusammen machen. Und jetzt Sonntag bin ich tatsächlich da und werde versuchen, da so früh wie möglich zu sein, um mit denen so richtig über alte Zeiten und zukünftige Zeiten und über alle möglichen Zeiten zu reden und das auch ein bisschen zu feiern, dass wir noch da sind, dass es uns tatsächlich noch gibt.
Was mir aufgefallen ist, Sie arbeiten jetzt tatsächlich auch, was das Geschäft angeht, anders als andere. Also wer zum Beispiel jetzt bei Spotify nach Tom Lever sucht, der kriegt gar nicht sehr viel. Das läuft anders bei Ihnen als bei vielen anderen Bands.
Bei Spotify kriegt man leicht verwirrendes Bild, weil also die Sachen, die bei Spotify sind halt, gab eine Zeit lang eine Singles-Reihe, die dann auch nur digital war, die ich mit einem alten Bekannten aus dem Musikgeschäft durchgezogen habe, wo ich dann einzelne Singles veröffentlicht habe, die aber teilweise auch so in relativ minderwertigem Home-Recording zu Hause aufgenommen wurden. Also die sind da alle. Und dann gibt es teilweise Labels, bei denen ich früher mal irgendwann war, wo ich da keine Handhabe mit hatte, die auch Sachen reingestellt haben, die da sind, aber die die eigentlich wirklich essentiellen Soloalben und Bandalben aus den letzten Jahren, die sind da nicht. Die sind im Streaming nicht drin, weil man beim Streaming natürlich auch einfach kein Geld verdient und ich auch die Notwendigkeit nicht mehr gesehen habe, da mitzuspielen, aus einer Angst heraus eine Reichweite zu verlieren oder ja vom Tellerrand zu verschwinden. Was aber eine Entscheidung war, die ich sehr, sehr lange vor mir hergeschoben habe. Also das letzte Label, bei dem ich war, war Grand Hotel Van Cleef in Hamburg, was ja auch einen gewissen Ruf hat.
Wo auch Ketka und Tomte veröffentlichen.
Ketka und Tomte veröffentlichen zum Beispiel. Und als es dann da aber um eine neue Veröffentlichung ging und ich eigentlich das Gefühl hatte, ich möchte das zu den Bedingungen, möchte ich das gar nicht mehr machen, war mir erstmal nicht klar, was passieren würde. Und ja, dann habe ich mit einer guten Bekannten, mit einer Freundin zusammen beschlossen, wir machen das jetzt einfach selbst. Da haben wir uns gegenseitig bestärkt und das hat sehr, sehr geholfen und wir sind da sehr, sehr gut mitgefahren. Ich habe überhaupt keine Reichweite verloren, im Gegenteil. Also was Medien angeht und was meine Reputation angeht, stehe ich heute besser da als vor dem Punkt, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Und ich verdiene sehr viel direkter Geld. Also um das zu erklären, wir sind unser eigenes Label, unsere eigene Plattenfirma. Wir arbeiten weder mit Vertrieben noch mit Promotion-Agenturen zusammen, sondern haben uns so ein bisschen so in anarchischer Recherchearbeit über verschiedene Quellen Adressensätze zusammen besorgt und haben halt, naja, sind beide im Musikgeschäft tätig aus verschiedenen Bereichen und werfen da so unsere Sachen zusammen, spielen auch manchmal ein bisschen Good Cop, Bad Cop und haben dadurch einfach uns eine Position geschaffen, die sehr, sehr schön und sehr respektabel ist. Also das fühlt sich als viel sauberer an als früher und es ist eben tatsächlich in meinem Fall auch erfolgreicher.
Also man kann es direkt bestellen. Man kann auch so Sachen bestellen wie zum Beispiel von Ihnen handgeschriebene Lyrics, also Texte, zum Beispiel sogar noch mit Gemälden Ihrer Tochter.
Ja, beim letzten Album, also wir schaffen immer interessante Bonus-Editionen, eigentlich zu jeder Platte. Und da war es halt so, dass wir Kunstdrucke gemacht haben mit diesen handgeschriebenen Texten. In einem Fall halt tatsächlich mit einer Zeichnung von Greta dabei. Ja.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Tom Lieber, neues Zuhause im Wendland.
Ja, er stammt aus Duisburg, das haben wir ja gehört und hört man auch, hat dort 50 Jahre lang gelebt und jetzt im Wendland in Niedersachsen daheim, wo auch Cat herkommt, die wir gerade gehört haben. Also das ist quasi die Gegend um das einst geplante Endlager von Gorleben, Lüchow-Dannenberg und so weiter, ehemaliges Zonenrandgebiet. Wie kam es, dass Sie da hingezogen sind?
Einerseits hatte das einfach materielle Gründe. Also wir wollten ein Haus auf dem Land kaufen, hatten aber auch nicht so viel Geld. Und die Immobilienpreise im Wendland waren sehr, sehr günstig, sind mittlerweile auch angestiegen. Es ist viel, viel teurer jetzt geworden. Und das Wendland hat halt ein paar entscheidende Vorteile für uns gehabt. Also einerseits zum Beispiel die größtenteils fehlende Infrastruktur. Also es führen ja nicht mal Autobahnen dahin. Man fährt, egal von wo man kommt, die letzte Stunde fährt man durch Wald und ist dann da in einer sehr wenig dicht besiedelten Gegend. Wir sind kurz vor Pandemie dahin gezogen, was eigentlich die klügste Entscheidung war, die wir zu der Zeit treffen konnten, weil dadurch haben wir die Pandemie halt sehr viel luftiger erlebt, als wir das in jeder anderen Region in Deutschland erlebt hätten. Ein anderer Punkt dabei sind eben auch die gewachsenen sozialen Zusammenhänge eben durch die Anti-AKW-Bewegung, die es da gab. Das habe ich zu der Zeit immer gerne so formuliert. Es ist eine Gegend in Deutschland, in der man sich zur Abwechslung mal als Teil der Mehrheit fühlen darf. Das hat natürlich auch seine Tücken und natürlich gibt es da im Detail dann eben andere Grabenkämpfe und andere Problematiken auch und so. Aber es ist über weite Strecken einfach eine sozial sehr angenehme und wenig anstrengende Region.
Aber das heißt, wenn man auf Tour geht, und das machen sie ja viel, dann muss man auch erstmal aus diesem Wald da rauskommen und erstmal über die Landstraßen tingeln, bevor man dann in ein belebteres Gebiet kommt oder zu Bahnstrecken und so weiter.
Ja, aber andersrum ist es zum Beispiel 1,5 Stunden nach Hamburg, 2,5 Stunden nach Berlin, 1 Stunde nach Hannover, weil es ist ja mega zentral eigentlich. Mhm. Ne? Also so, da war ich, im Ruhrpott habe ich weitere Strecken gehabt.
Also auf ins Wendland.
Da war ich vielleicht ein Stündchen näher an München, aber nach Hamburg oder Berlin Früher bin ich nach Berlin 6 Stunden gefahren, jetzt ist es die Hälfte. Also das ist immer so relativ, ne? Und ja.
Jetzt blicken Sie zurück auf eine lange Karriere inzwischen, praktisch 40 Jahre jetzt so als Musiker unterwegs, sogar ein bisschen länger. Gibt es denn einen bestimmten Moment, den Sie gerne nochmal erleben würden? Entweder mit den Flower Pornos oder solo. Irgendein Konzert, das Sie gerne nochmal, diesen Tag, den Sie gerne nochmal erleben würden?
Puh, wenn ich da so drüber nachdenke, dann ist natürlich der Reiz groß, irgendwelche total missglückten und abgestürzten Sachen gerne nochmal korrigieren zu wollen. Aber eigentlich schaue ich nicht so nach hinten. Und wenn ich nach hinten schaue, dann bin ich auch bereit, diesen Blick in die Vergangenheit immer ein bisschen auch als Narrativ zu akzeptieren. So ganz stimmt das nie, was wir über die Vergangenheit sagen. Nee, ich möchte nicht zurück in die Vergangenheit. Manchmal wäre mir natürlich das Leben in den 70er Jahren sehr viel angenehmer als gerade hier und heute, jetzt die Zeit, in der wir uns gerade befinden. Aber andererseits ist das ja auch eine Challenge. Wir sind hier und aus irgendeinem Grund werden wir uns das anschauen müssen und da durchgehen und dann hoffentlich erhobenen Hauptes und gereinigt wieder rauskommen.
Es gibt einen Song von Ihnen, da heißt es, ich glaube meistens heißt der Song, da heißt es, Zitat, Stress mit dem Partner, Probleme im Job, solche Momente, klar gab es die auch, aber meistens war es geil.
Spiegelt natürlich, präsentiert so eine Haltung, die auch nicht unbedingt immer meine ist, ne, weil das ist so das Schulterklopfende am Grill, dass man sagt, ey, war doch eigentlich eine gute Zeit und ne, wie Leute ja selbst irgendwie von ihren Kriegserinnerungen manchmal so sprechen. Also ist nicht unbedingt eine Haltung, wo ich jetzt sagen würde, so würde ich so mit Vorbildcharakter sagen, so sollte man das sehen. Aber natürlich, klar, die guten Dinge auch sehen.
Ja. Tom Lieber, was macht Sie gerade glücklich im Leben?
Was mich glücklich macht, ist, meine Kinder aufwachsen zu sehen mit einem unheimlich hohen Maß an Kreativität und Selbstgestaltung, aber wirklich eben auch alle. Ich habe, bevor ich hier reingegangen bin, noch mit meiner Großen, mit der Mathilda, mit der 27-Jährigen telefoniert und die mittlerweile die hat Gigs in England, die fährt dahin und legt auf. Die ist in der elektronischen Musik aktiv und ist Kommunikationsdesignerin, hat jetzt eine Ausstellung gehabt. Ist also das Kreative ist da auch in ihrem Leben und auch das zuweilen Grüblerische von mir ist da drin. Und mir macht das eine große Freude zu sehen, wie sich da auch ein Teil des eigenen Lebens verlängert in die Kinder rein und bei den kleinen Kindern zu Hause natürlich auch. Ich meine, das ist mega anstrengend und vielleicht auch für einen 63-Jährigen nicht immer unbedingt artgerechte Haltung. Aber trotzdem bei der Frage, was macht mich glücklich, bin ich sofort da, bin ich sofort bei meinen Kindern.
Und was inspiriert Sie gerade?
Was inspiriert mich gerade?
Also was könnte denn zum Beispiel aus dem, was Sie heute schon erlebt haben, zu einem Tom Lieber-Song werden? Sie haben vorher schon gesagt, Magen knurrt auf Bayern 2.
Magen knurren auf Bayern 2. Und wenn ich dann jetzt tatsächlich so einen Song über das Tagesgeschehen schreiben würde, dann könnte da noch einiges rein. Und eben auch das lange Telefonat mit meiner Tochter, wo es natürlich auch um Themen wie die vor der Tür stehenden Wahlen und sowas ging. Also mir ist schon gerade im Moment auch sehr wichtig, ich würde eigentlich sehr gerne Songs schreiben, die explizit diesen Zeitgeist benennen und gleichzeitig aber auch zum Ausdruck bringen, dass diese ganze Konsensrealitätswelt ja auch nichts weiter ist als eine winzig kleine Insel in einem riesigen Ozean aus Bewusstsein.
Und am Ende Trost spenden.
Und am Ende Trost spenden, ja.
Tom Lieber war bei uns. Morgen Abend ist er zu sehen live in München in der Pasinger Fabrik und übermorgen, wie gesagt, in Weikersheim in der Nähe von Würzburg Richtung Taubertal im W71. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Kommen und alles Gute.
Vielen herzlichen Dank für das sehr schöne Gespräch. Und wenn irgendjemand bei den Konzerten vorbeischaut und es sollten Fragen aufgetaucht sein.
Ansprechen.
Einfach ansprechen.
Einfach reden. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute wünscht Achim Bogdan, viel Spaß mit Bayern 2.